Kapitel 38. Mrs. Jennings lobte Edwards Verhalten in den höchsten Tönen. Doch nur Eleanor und Marianne erkannten, wie verdienstvoll das alles wirklich war. Nur sie wussten, wie gering für ihn die Versuchung des Ungehorsams und wie klein der Trost war, der ihm für den Verlust von Familie und Vermögen blieb, einmal abgesehen von dem Gefühl, korrekt gehandelt zu haben. Eleanor pries seine Redlichkeit und Marianne vergab ihm wegen seiner Strafe mitleidig alle Vergehen. Obwohl das Vertrauen zwischen ihnen durch diese Enthüllung nun wiederhergestellt war, verweilte keine der beiden, wenn sie allein waren, gern bei diesem Thema. Eleanor vermied es aus Prinzip, da sich der Glaube an Edwards beständige Zuneigung, den sie lieber beiseite schieben wollte, durch Mariannes allzu eifrige, allzu optimistische Versicherungen noch beharrlicher in ihrem Kopf hielt. Und Marianne verließ rasch den Mut, sobald sie über ein Thema zu reden versuchte, das einen Vergleich zwischen Eleanors Verhalten und ihrem eigenen nahelegte, da sie mit sich selbst immer höchst unzufrieden war. Marianne spürte die ganze Wucht dieses Vergleichs, doch erspornte sie nicht an, sich mehr Mühe zu geben, wie ihre Schwester gehofft hatte. Was sie spürte, war vielmehr der Schmerz ständiger Selbstvorwürfe, und sie bedauerte zutiefst, dass sie sich nie angestrengt hatte. Der Vergleich bescherte ihr lediglich die Qual der Reue, nicht die Hoffnung auf Besserung. Ihr Gemüt war so geschwächt, dass sie jegliche Anstrengung wie bisher für ausgeschlossen hielt und infolgedessen nur noch mutloser wurde. Die nächsten 1-2 Tage hörten sie nichts Neues aus der Harley Street oder von Bartletts Buildings. Und obwohl das, was sie bereits wussten, Mrs. Jennings genügend Stoff geboten hätte, um ihr Wissen ohne weitere Nachforschungen verbreiten zu können, hatte diese gleich beschlossen, ihren Nichten so bald wie möglich einen Trost- und Aushorchbesuch abzustatten. Und nur die Tatsache, dass sie zurzeit mehr Besuch bekam als sonst, hatte sie bisher daran gehindert. Der 3. Tag nach der Enthüllung war ein wunderbarer, schöner Sonntag, und so zog es, obwohl es noch nicht einmal Mitte März war, viele Menschen in die Kensington Gardens, unter ihnen auch Mrs. Jennings und Eleanor. Einzig Marianne, die wusste, dass die Willoughbys wieder in London waren und in der steten Furcht lebte, sie könnte ihnen begegnen, blieb lieber zu Hause, statt sich an einen so beliebten öffentlichen Platz zu wagen. Kurz nachdem sie den Park betreten hatten, gesellte sich eine gute Bekannte von Mrs. Jennings zu ihnen, und Eleanor bedauerte es nicht, dass sie sie begleitete und Mrs. Jennings ins Gespräch zog, denn so konnte sie selbst in Ruhe ihren Gedanken nachhängen. Sie sah keine Willoughbys, keinen Edward und geraume Zeit überhaupt niemanden, der sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen, seien sie trauriger oder erfreulicher Natur, hätte interessieren können. Schließlich wurde sie zu ihrer Verblüffung von Miss Steele angesprochen, die zwar sehr schüchtern wirkte, aber recht froh über diese Begegnung schien, und da sie sich von Mrs. Jennings ausnehmender Freundlichkeit ermutigt fühlte, verließ sie ihr eigenes Grüppchen für eine Weile und schloss sich ihnen an. Mrs. Jennings flüsterte Eleanor sofort zu: »Klopfen Sie bei ihr auf den Busch, meine Liebe. Sie wird Ihnen alles erzählen, wenn Sie sie fragen. Sie sehen ja, ich kann Mrs. Clark nicht allein lassen.« Zum Glück erzählte sie jedoch auch ungefragt alles und befriedigte Mrs. Jennings und Eleanors Neugier. Andernfalls hätten sie nämlich gar nichts erfahren. »Es freut mich sehr, dass ich Sie sehe«, sagte Miss Steele und hakte sich vertraulich bei ihr ein. »Gerade Sie wollte ich unbedingt treffen.« Dann senkte sie die Stimme. »Mrs. Jennings weiß wahrscheinlich schon alles. Ist sie böse?«
»Auf Sie bestimmt nicht.«
»Das ist gut. Und Lady Middleton, ist die böse?«
»Das halte ich für unwahrscheinlich.
Da bin ich aber riesig froh. Meine Güte, ich habe vielleicht was ausgestanden. Ich habe Lucy noch nie im Leben so wütend gesehen. Erst hat sie geschworen, dass sie mir ihrer Lebtag nie mehr eine Haube aufputzt oder sonst irgendwas für mich macht. Aber jetzt hat sie sich wieder gefangen und wir sind so gut Freund wie eh und je. Schauen Sie, diese Schleife hat sie mir an den Hut genäht und gestern Abend noch die Feder reingesteckt. So, jetzt lachen auch Sie mich aus. Aber warum soll ich keine rosa Bänder tragen? Ist mir doch egal, ob das die Lieblingsfarbe des Doktors ist. Ich für meinen Teil würde ja gar nicht wissen, dass er diese Farbe am liebsten mag, wenn es mir nicht zufällig selbst gesagt hätte. Meine Cousinen ärgern mich immer so. Wirklich, manchmal weiß ich nicht mehr, was für ein Gesicht ich bei ihnen aufsetzen soll.«
Sie war zu einem Thema abgeschweift, zu dem Eleanor nichts zu sagen hatte und hielt es deshalb für geraten, wieder auf den Anfang zurückzukommen.
»Also, Miss Dashwood«, erklärte sie triumphierend, »die Leute mögen reden, was sie wollen, von wegen, dass Mr. Ferrars nichts mehr von Lucy wissen will, denn das stimmt nicht, das sage ich Ihnen. Und es ist eine Schande, wenn solch boshafte Gerüchte die Runde machen. Egal, wie Lucy darüber denken mag, anderen steht es nicht zu, sowas zu behaupten.«
»Ich versichere Ihnen, ich habe keinerlei derartige Andeutungen gehört«, sagte Eleanor.
»Ach nein? Aber es wurde rum erzählt. Das weiß ich genau und mehr als einmal. Denn Miss Gartby hat zu Miss Sparks gesagt, dass kein Mensch, der bei Verstand ist, erwarten kann, dass Mr. Ferrars eine Frau wie Miss Morton, die 30.000 Pfund Vermögen hat, für Lucys Stil aufgibt, die gar nichts hat. Ich habe es von Miss Sparks persönlich. Abgesehen davon hat auch mein Cousin Richard gesagt, wenn es drauf ankommt, dann fürchtet er, dass Mr. Ferrars sich aus dem Staub macht. Und als Edward 3 Tage lang nicht zu uns kam, wusste ich auch nicht mehr, was ich davon halten sollte. Und habe insgeheim geglaubt, dass Lucy alles verloren gegeben hat, weil am Mittwoch mussten wir von ihrem Bruder weg. Und dann haben wir den ganzen Donnerstag, Freitag und Samstag nichts von ihm gehört und wussten nicht, was aus ihm geworden ist. Einmal dachte Lucy, sie schreibt ihm, aber dann hat sie sich's wieder anders überlegt. Und heute Morgen kam er dann, als wir gerade aus der Kirche kamen, und da kam alles raus. Dass er am Mittwoch in die Harley Street gerufen worden ist und was seine Mutter und die anderen zu ihm gesagt haben. Und dass er ihnen allen ins Gesicht gesagt hat, dass er nur Lucy liebt und keine andere als Lucy haben will. Und dass ihn das, was da passiert war, so aufgeregt hat, dass er sich gleich, wie er aus dem Haus seiner Mutter raus war, aufs Pferd gesetzt hat und aufs Land hinausgeritten ist. Irgendwohin. Und dass er den ganzen Donnerstag und Freitag in einem Gasthaus geblieben ist, um damit fertig zu werden. Und nachdem er immer wieder über alles nachgedacht hat, kam es ihm so vor, hat er gesagt, als ob es jetzt, wo er kein Vermögen mehr hat und kein gar nichts, rücksichtslos wäre, an der Verlobung festzuhalten. Denn das wäre ja zu Lucys Nachteil, weil er hätte bloß 2.000 Pfund und keine Aussicht auf irgendwas. Und wenn er Pfarrer würde, was er sich schon überlegt hat, könnte er nur eine Kuratenstelle kriegen. Und wovon sollen sie dann leben? Er würde den Gedanken nicht ertragen, dass sie nicht in besseren Verhältnissen lebt. Und deshalb bittet er sie, wenn sie sich das irgendwie vorstellen könnte, die Sache schnellstmöglich zu beenden. Dann würde er sich allein durchschlagen. Das habe ich ihn sagen hören, absolut deutlich. Er hat einzig und allein ihr zuliebe und wegen ihr gesagt, dass er weggehen will. Nicht wegen ihm. Ich schwöre, dass er keine Silbe hat verlauten lassen, von wegen, er hätte sie satt oder er würde lieber Miss Morton heiraten oder sowas in der Richtung. Aber natürlich wollte Lucy nichts davon hören. Sie hat ihm gleich gesagt, mit jeder Menge Liebesgesäusel, verstehen Sie, lauter so Sachen, ach je, das kann man gar nicht wiederholen. Also sie hat ihm gleich gesagt, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen könnte, auseinanderzugehen. Mit ihm zusammen könnte sie auch von Luft und Liebe leben. Und auch wenn er ganz wenig hat, wäre sie froh, wenn sie das mit ihm teilen dürfte. Solche Sachen, verstehen Sie? Da war er natürlich riesig froh und redete eine Zeit lang davon, was sie machen sollten. Und sie einigten sich, dass er gleich die heiligen Wein nehmen soll. Und mit dem Heiraten müssten sie eben warten, bis er eine Pfründe kriegt. Danach habe ich nichts mehr verstanden, weil mein Cousin mich von unten gerufen hat, um ihr zu sagen, dass Mrs. Richardson in ihrer Kutsche gekommen ist und eine von uns mitnimmt in die Kensington Gardens. Deshalb musste ich ins Zimmer gehen und sie stören, um Lucy zu fragen, ob sie mitfahren will. Aber sie wollte Edward nicht allein lassen. Deshalb bin ich nach oben gelaufen, habe mir die Seidenstrümpfe angezogen und bin mit den Richardsons losgefahren.
»Ich verstehe nicht, was Sie mit stören meinen«, sagte Eleanor. »Sie waren doch alle im selben Raum, oder?«
»Nein, nein. Ach, Miss Dashwood, glauben Sie, die Leute tun so verliebt, wenn jemand dabei ist? Pfui, das müssten Sie doch besser wissen.«
Sie lachte affektiert.
»Nein, nein, Sie waren allein im Salon. Und ich habe Sie nur gehört, weil ich an der Tür gelauscht habe.«
»Wie bitte?« rief Eleanor. »Sie haben mir weiter erzählt, was Sie nur erfahren haben, weil Sie an der Tür gelauscht haben?«
»Es tut mir leid, dass ich das nicht vorher gewusst habe.« Ich hätte sonst nicht zugelassen, dass Sie mir Einzelheiten eines Gesprächs schildern, von dem Sie selbst nichts wissen durften. Wie konnten Sie sich nur so unredlich gegenüber Ihrer Schwester verhalten?
Ach, Herrje, da ist doch nichts dabei.
Ich stand nur an der Tür und habe gehört, was zu hören war. Lucy hätte es bei mir bestimmt genauso gemacht. Vor 1-2 Jahren, wie ich und Martha Sharp so viele Geheimnisse miteinander hatten, da hat sie auch nicht lang gefackelt und sich in einem Kämmerchen oder hinter einer Kaminverkleidung versteckt, um mitzubekommen, was wir reden.
Eleanor versuchte, das Thema zu wechseln. Aber Miss Dee ließ sich von dem, was ihre Gedanken am meisten beschäftigte, nicht länger als ein paar Minuten ablenken.
»Edward sagt, dass er bald nach Oxford muss«, erzählte sie. »Aber jetzt wohnt er noch in Pall Mall Nummer...« »Was für eine boshafte Frau seine Mutter ist, nicht wahr?« Und ihr Bruder und ihre Schwägerin waren auch nicht gerade freundlich. Trotzdem will ich mich bei ihnen nicht über sie beklagen. Immerhin haben sie uns in ihrer eigenen Kalesche nach Hause geschickt. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Ich für meinen Teil hatte ja die größte Angst, ihre Schwägerin würde uns nach den beiden Nadelbüchern fragen, die sie uns ein paar Tage zuvor geschenkt hat. Aber davon war nicht die Rede. Und ich habe dafür gesorgt, dass meins nicht zu sehen war. »Edward hat in Oxford was zu erledigen«, sagt er. »Deshalb muss er für eine Weile dorthin. Und danach lässt er sich gleich weihen, so wie ihm ein Bischof über den Weg läuft. Ich bin gespannt, was er für eine Kuratenstelle kriegt. Lieber Himmel«, sie kicherte. »Ich gehe jede Wette ein, dass ich weiß, was meine Cousinen sagen, wenn sie davon hören. Sie werden sagen, ich soll dem Doktor schreiben, damit er Edward die Kuratenstelle seiner neuen Pfründe gibt. Das weiß ich genau. Aber sowas mache ich nicht. Nicht um alles in der Welt. Ach, werd ich sagen. Ich frag mich, wie ihr darauf kommt. Ich und an den Doktor schreiben, also wirklich.«
»Ja, ja«, sagte Eleanor. »Es ist beruhigend, wenn man gegen das Schlimmste gewappnet ist. Sie wissen Ihre Antwort schon jetzt.« Miss Steele wollte darauf etwas erwidern, aber die Ankunft ihrer Freunde machte anderes dringlicher.
»Ach, herrje, da kommen die Richardsons. Ich hätte ihnen noch jede Menge zu erzählen, aber ich kann nicht länger wegbleiben. Das sind nämlich sehr feine Leute. Er verdient riesig viel Geld und sie haben eine eigene Kutsche. Ich kann jetzt nicht mehr mit Mrs. Jennings reden, aber richten Sie ihr bitte aus, ich bin sehr froh, dass sie nicht böse auf uns ist und Lady Middleton auch nicht. Und wenn Sie und Ihre Schwester aus irgendeinem Grund weg müssen und Mrs. Jennings Gesellschaft braucht, kommen wir sehr gern und bleiben bei ihr, solange sie will. Ich schätze, Lady Middleton wird uns in dieser Saison nicht mehr einladen. Auf Wiedersehen. Schade, dass Miss Marianne nicht dabei war. Empfehlen Sie mich ihr. Herrje, Sie haben ja Ihr Musselinkleid mit den Tupfen an. Haben Sie denn keine Angst, dass es zerreißen könnte?«
Das war ihre Sorge zum Abschluss. Danach hatte sie gerade noch Zeit, sich von Mrs. Jennings zu verabschieden, bevor Mrs. Richardson wieder Anspruch auf ihre Gesellschaft erhob. Eleanor blieb im Besitz eines Wissens zurück, das ihr Denkvermögen eine Weile zu beschäftigen vermochte, obwohl darunter eigentlich nur wenig war, was sie nicht schon selbst geahnt und sich ausgemalt hatte. Edwards Hochzeit mit Lucy war beschlossene Sache und der Zeitpunkt, da sie stattfinden sollte, völlig ungewiss, so wie sie es vermutet hatte. Wie erwartet hing alles davon ab, dass er ein Amt erhielt, worauf zurzeit nicht die geringste Aussicht bestand. Kaum waren sie zur Kutsche zurückgekehrt, wollte Mrs. Jennings alles genauestens berichtet bekommen. Doch da Eleanor derart unlauter beschaffte Auskünfte lieber für sich behielt, beschränkte sie sich auf die kurze Wiederholung unverfänglicher Details, von denen Lucy sich bestimmt wünschte, dass sie bekannt würden, weil sie ihr Ansehen steigerten. Sie teilte also nur mit, dass die Verlobung nicht aufgelöst werde und welche Wege beschritten würden, um sie zum Ziel zu führen. Was Mrs. Jennings zu folgender naheliegender Bemerkung veranlasste:
»Abwarten, bis er eine Pfründe hat. Wir wissen ja, wie das endet. Da warten sie 1 Jahr lang, merken, dass nichts dabei rauskommt und lassen sich auf eine Kuratenstelle mit 50 Pfund im Jahr ein. Dazu die Zinsen aus seinen 2000 Pfund. Und das bisschen, das Mr. Steele und Mr. Pratt ihr geben können. Dann kommt jedes Jahr ein Kind und dann helf Gott. Sie werden bettelarm sein. Mal sehen, was ich ihnen für die Einrichtung geben kann. 2 Mädchen und 2 Diener. Tja, das habe ich neulich noch gedacht. Nein, nein, sie brauchen ein kräftiges Mädchen für alles. Bettys Schwester kommt dafür jetzt nicht mehr in Frage.«
Am nächsten Morgen erhielt Eleanor mit der 2-Penny-Post einen Brief von Lucy. Er lautete folgendermaßen: »Bartlett's Building im März. Ich hoffe, meine liebe Miss Dashwood wird entschuldigen, wenn ich mir die Freiheit nehme, ihr zu schreiben.
Aber ich weiß, aus Freundschaft zu mir werden Sie sich freuen, wenn Sie nach all den Unannehmlichkeiten, die wir kürzlich erfahren haben, solch gute Nachrichten von mir und meinem lieben Edward erhalten. Bringe daher keine langen Entschuldigungen vor, sondern fahre fort zu berichten, dass es uns Gott sei Dank beiden wieder recht gut geht. Und obwohl wir schrecklich gelitten haben, sind wir so glücklich, wie man stets sein muss, wenn man einander liebt. Wir sind schwer geprüft und drangsaliert worden, aber gleichzeitig dankbar für die vielen Freunde, zu denen nicht zuletzt Sie zählen, deren große Güte ich immer dankbar im Gedächtnis behalten werde, wie auch Edward, welchem ich davon berichtet habe. Sicher freuen Sie sich ebenso wie die liebe Mrs. Jennings, dass ich gestern Nachmittag zwei glückliche Stunden mit ihm verbracht habe und er nichts davon hören wollte, dass wir auseinandergehen, obwohl ich es ihm aus Vernunftgründen eindringlich nahegelegt habe, weil ich es für meine Pflicht hielt und hätte mich auf der Stelle von ihm getrennt, wenn er eingewilligt hätte, aber er sagte, das darf nie sein. Er macht sich nichts aus dem Zorn seiner Mutter, solange er meine Liebe hat. Unsere Zukunftsaussichten sind freilich nicht sehr rosig. Wir müssen eben warten und das Beste hoffen. Er wird in Kürze die heiligen Weihen erhalten. Und sollte es jemals in Ihrer Macht stehen, ihn jemandem zu empfehlen, der eine Pfründe zu vergeben hat, dann werden Sie uns gewiss nicht vergessen. Und die liebe Mrs. Jennings auch nicht. Hoffe zuversichtlich, dass sie bei Sir John ein gutes Wort für uns einlegt. Oder bei Mr. Palmer oder sonst einem Freund, der in der Lage ist, uns zu helfen. Es war schandbar, was die arme Anne getan hat. Aber sie hat es in bester Absicht getan, deshalb sage ich nichts. Hoffe, Mrs. Jennings findet es nicht zu viel der Mühe, uns einen Besuch abzustatten, sollte sie einmal in diese Gegend kommen. Es wäre zu gütig von ihr. Und meine Cousinen würden sich sehr geehrt fühlen, wenn sie sie kennenlernen dürften. Mein Briefbogen erinnert mich daran, dass ich nun schließen muss. Und mit der Bitte, mich ihr zutiefst dankbar und respektvoll zu empfehlen und ebenso Sir John und Lady Middleton und den lieben Kindern, falls sie sie zufällig sehen. Und mit den besten Grüßen an Miss Marianne verbleibe ich hiermit und so weiter. Sobald Eleanor den Brief gelesen hatte, tat sie, was die Schreiberin wohl in Wirklichkeit gewünscht hatte. Sie übergab ihn Mrs. Jennings, die ihn laut las und viele zufriedene und lobende Bemerkungen machte. »Sehr gut, ja. Wie hübsch sie schreibt. Ja, das wäre anständig gewesen, ihn freizugeben, wenn er denn gewollt hätte. Das sieht Lucy ähnlich. Die arme Seele. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, ich könnte ihm eine Pfründe verschaffen. Sie nennt mich liebe Mrs. Jennings, sehen Sie? So ein gutherziges Mädchen. Sehr schön, wirklich wahr. Dieser Satz ist sehr hübsch formuliert. Ja, ja, ich werde sie besuchen, natürlich. Wie aufmerksam sie ist, sie denkt an alle.« »Danke, meine Liebe, dass Sie ihn mir gezeigt haben. Das ist der hübscheste Brief, den ich je gesehen habe. Und er gereicht Lucys Kopf und Herz zu großer Ehre.«
Kapitel 39. Die Mrs. Dashwood waren nun schon etwas mehr als 2 Monate in London. Und Mariannes Ungeduld wuchs mit jedem Tag. Sie wollte fort. Sie verzehrte sich nach der Luft, der Freiheit, der Ruhe des Landlebens. Sie meinte, wenn überhaupt irgendein Ort ihr Erleichterung verschaffen könne, so Barton. Eleanor war kaum weniger erpicht auf den Aufbruch und nur deshalb weniger geneigt, ihren Wunsch sofort in die Tat umzusetzen, weil sie sich der Schwierigkeiten einer so langen Reise bewusst war, während Marianne sie nicht wahrhaben wollte. Trotzdem beschäftigte sie sich in Gedanken ernsthaft mit der Verwirklichung dieses Vorhabens, und hatte bereits mit ihrer liebenswürdigen Gastgeberin über ihre Wünsche gesprochen, die diese mit denkbar wohlwollender Beredsamkeit von sich wies, als Eleanor ein Vorschlag gemacht wurde, der sie zwar noch ein paar Wochen länger von zu Hause fernhalten würde, ihr aber letzten Endes viel vorteilhafter erschien als alles andere. Die Palmers wollten gegen Ende März für die Dauer der Osterferien nach Cleveland übersiedeln. Und Charlotte hatte Mrs. Jennings und ihre beiden Freundinnen herzlich eingeladen, mitzukommen. Nur für sich genommen hätte diese Einladung dem Taktgefühl Miss Dashwoods nicht genügt. Sie wurde aber von Mr. Palmer, dessen Manieren sich auffällig gebessert hatten, seit er wusste, dass es ihrer Schwester nicht gut ging, persönlich so glaubhaft höflich bekräftigt, dass es sie bewog, mit Freuden anzunehmen. Als sie Marianne davon erzählte, war deren erste Reaktion nicht gerade vielversprechend. »Cleveland«, rief sie erregt.
Nein, nach Cleveland kann ich nicht fahren.
Du vergisst, sagte Eleanor sanft. Es liegt nicht in der Nähe von...
Aber es liegt in Somersetshire. Ich kann nicht nach Somersetshire fahren. Dorthin, wo ich gehofft hatte... Nein, Eleanor, das kannst du nicht von mir erwarten.
Eleanor wollte nicht einwenden, dass es allmählich angebracht sei, solche Gefühle zu überwinden. Sie versuchte einfach, ihnen entgegenzuwirken, indem sie andere Gefühle schürte. Sie stellte die Reise als eine Maßnahme dar, mit der die Rückkehr zu der geliebten Mutter, die sie doch so gern wiedersehen wolle, auf günstigem, komfortablen Weg ermöglicht werde. Besser als auf jede andere Weise und vielleicht ohne größere Verzögerung. Von Cleveland, das wenige Meilen von Bristol entfernt liege, sei es bis Barton nur eine Tagesreise, wenn auch eine lange. Der Diener ihrer Mutter könne leicht kommen und sie auf der Fahrt nach Hause begleiten. Und da es keinen Grund gebe, warum sie länger als eine Woche in Cleveland bleiben sollten, könnten sie nun in wenig mehr als 3 Wochen wieder zu Hause sein. Marianne liebte ihre Mutter aufrichtig. Und so siegte dieser Gedanke fast mühelos über die nur in ihrer Fantasie vorhandenen Beeinträchtigungen, die sie ins Feld geführt hatte. Mrs. Jennings lag nichts ferner, als ihrer Gäste überdrüssig zu sein, und sie drängte sie deshalb von Cleveland aus wieder mit ihr zurückzufahren. Eleanor war ihr dankbar für diese Freundlichkeit, doch vermochte das ihren Plan nicht zu ändern. Und nachdem ihre Mutter freudig zugestimmt hatte, wurde alles für die Rückkehr Nötige soweit möglich vorbereitet. Und Marianne beruhigte sich, indem sie ausrechnete, wie viele Stunden sie noch von Barton trennten.
»Ach, Colonel, ich weiß nicht, was wir beide ohne die Mrs. Dashwood anfangen sollen«, klagte Mrs. Jennings bei seinem ersten Besuch, nachdem die Heimreise beschlossen war. »Sie haben fest vor, von den Palmers aus nach Hause zu fahren«, und dann wird es so einsam sein, wenn ich wieder heimkomme. Meine Güte, wir beide werden da sitzen und uns vor Langeweile angähnen wie 2 Katzen.
Vielleicht hegte Mrs. Jennings die Hoffnung, ihn durch diese drastische Schilderung künftiger Öde zu jenem Antrag zu bewegen, der zumindest ihn vor einer solchen bewahren würde. Jedenfalls hatte sie kurz darauf allen Grund anzunehmen, dass sie ihr Ziel erreicht hatte. Als Eleanor ans Fenster trat, um einen Kupferstich, den sie für ihre Freundin kopieren wollte, rascher ausmessen zu können, folgte er ihr, als habe er etwas Besonderes im Sinn, und sprach dort eine Weile mit ihr. Auch die Wirkung dieses Gesprächs auf die Dame entging Mrs. Jennings Beobachtung nicht. Und obwohl sie zu ehrlich war, um zu lauschen, und sogar den Platz gewechselt und sich neben das Klavier gesetzt hatte, auf dem Marianne gerade spielte, um nur ja nichts zu hören, konnte sie nicht umhin zu sehen, wie Eleanor errötete, heftig bewegt zuhörte und seinen Worten so aufmerksam folgte, dass sie darüber das eigene Tun vergaß. Ihre Hoffnungen wurden noch weiter geschürt, als in einer Pause, während Marianne gerade von einem Übungsstück zum nächsten wechselte, unvermeidlich einige Worte des Colonels an ihr Ohr drangen, mit denen er sich offenbar für den schlechten Zustand seines Hauses entschuldigte. Nun gab es keinen Zweifel mehr. Sie wunderte sich zwar, dass er dies für nötig hielt, vermutete aber, dass es zum guten Ton gehörte. Was Eleanor antwortete, verstand sie nicht. Doch der Lippenbewegung nach zu urteilen, fand sie, dies spiele keine wesentliche Rolle. Und Mrs. Jennings lobte sie innerlich für ihre Redlichkeit. Sie unterhielten sich noch ein paar Minuten, ohne dass sie etwas mitbekam. Dann bescherte ihr zum Glück eine weitere Pause in Mariannes Spiel folgende Worte in der sonoren Tonlage des Colonels. »Zumindest kann sie, so fürchte ich, nicht sehr bald stattfinden.« Verblüfft und schockiert über diesen Satz, der so gänzlich unverliebt klang, hätte sie beinahe ausgerufen, »Herr im Himmel, was sollte sie denn abhalten?« Doch sie unterdrückte ihr Verlangen und begnügte sich mit dem stummen Kommentar, »Sehr seltsam. Er braucht nun wirklich nicht zu warten, bis er älter ist.« Seine schöne Gesprächspartnerin schien durch diese Verzögerung von Seiten des Colonels jedenfalls nicht im geringsten gekränkt oder gedemütigt. Denn als sie das Gespräch kurz darauf beendeten und auseinandergingen, hörte Mrs. Jennings sehr deutlich, wie Eleanor sagte, »Ich werde Ihnen immer zutiefst verbunden sein.« Und dies in einem Ton, der verriet, dass sie es ehrlich meinte. Mrs. Jennings war hocherfreut über Eleanors Dankbarkeit und wunderte sich lediglich, dass der Colonel unmittelbar nach einem solchen Satz imstande war, sich völlig ungerührt von ihnen zu verabschieden und ohne ein weiteres Wort aufzubrechen. Sie hätte nicht gedacht, dass ihr alter Freund ein dermaßen leidenschaftsloser Verehrer war.